Sollten Kapitalanleger alte und unsanierte Häuser meiden? Das Institut für Weltwirtschaft in Kiel zeigt in einer neuen Studie, dass es zwischen Wohnimmobilien mit hoher Energieeffizienz deutliche Preisabschläge gibt gegenüber unsanierten Objekten. Was folgt daraus für Anleger? Unsere Einordnung in der 1a-Lage und hier die Fragen im Einzelnen. Was ist der Hintergrund der Studie? Was sind die Ergebnisse? Wie bewertest du die Ergebnisse, lieber Michael? Was folgt daraus für Anleger? Und was könnte politisch in Bezug auf Sanierungen passieren? Die Antworten auf all diese Fragen und einige mehr findest du in dieser Episode der 1a-Lage. Und nun wünschen wir dir spannende Insights und gute Unterhaltung. Viel Spaß! Gemeinsam mit der Interhyp, dem Spezialisten für private Baufinanzierung, präsentieren wir euch die 1a-Lage. Das ist der Immobilienpodcast, um sich wissenschaftlich fundiert, aber unterhaltsam über neue Trends, ökonomische Einordnungen und Strategien rund um die Immobilienwelt zu informieren. An den Mikrofonen sind eure Volkswirte Professor Dr. Michael Vogtländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft und Hauke Wagner, Projektentwickler aus Hamburg. Das bin ich. Moin und herzlich willkommen hier bei uns in der 1a-Lage, der Immobilienpodcast, und heute reden wir über ein Thema, das natürlich wieder die grüne Seele streichelt. Und weil wir natürlich gerade in diesem Umfeld immer wieder erleben, dass es doch relativ unsachlich hergeht, wollen wir das Ganze mal auf Herz und Nieren überprüfen und nicht einfach nur so dahin plappern, so was deine Haltung, findest du auch Umweltschutz gut und so, sondern was ist wirklich wissenschaftlich drin, und dafür brauchen wir ihn. Unseren weltberühmten und bekannten und vor allen Dingen auch bei den Grünen für Daten und Fakten gefürchteten Professor Dr. Michael Vogtländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft. Moin, lieber Michael.
Hallo Hauke, grüß dich.
Das Institut für Weltwirtschaft in Kiel hat sich mal mit dem Thema Energieeffizienz mit den Wohnimmobilien beschäftigt. Ihr habt es natürlich im Titel gelesen und auch schon gehört, aber ich dachte, für den Fall, dass ihr im Jingle eingeschlafen seid, sage ich es euch nochmal. Nein, Spaß beiseite. Sag mal, Michael, was ist der Hintergrund der Studie?
Also, wo du das gerade gesagt hast, ich kenne zumindest einen Hörer, der immer mit uns einschläft. Und dann aber am nächsten Tag an der Stelle wieder reinhört. Ne? Also es gibt's schon.
Ja, okay.
Das ist schöne Grüße hier. Okay, ja, genau. Also
gute Nacht an dieser Stelle. Zähne geputzt? Gut, also hau raus. Was ist der Hintergrund der Studie?
Also der Hintergrund ist, das Institut für Weltwirtschaft, die haben seit einiger Zeit ja einen eigenen Immobilienpreisindex aufgebaut mit Hilfe der Gutachterausschussdaten. Also das sind tatsächlich Transaktionsdaten. Das Ganze nennt sich GREIX, ja, German Real Estate Index, und da sind 19 Städte drin, die Daten von 19 Städten, und für dieses Forschungsprojekt haben sie jetzt die nochmal separat ausgewertet, nicht nur die Preisdaten ausgewertet, sondern sie haben eben auch die Eigenschaften der Immobilien nochmal genauer betrachtet, vor allen Dingen das Thema Energieeffizienz. Und sie haben das eben auch nochmal, das ist ganz spannend, auch nochmal gemischt mit Angebotsdaten, also von Inseraten, einfach auch um noch mehr über die Immobilien herauszubekommen, weil natürlich in den Gutachterdaten manches findet sich nicht, und dazu braucht man dann ein Matching mit den Inseratsdaten, damit man tatsächlich dann hier auch die vollständigen Informationen erhält, gerade auch was das Thema Energieeffizienz und Ähnliches angeht. Und von daher ist das natürlich spannend, weil wir ja wirkliche Transaktionsdaten haben. Und so kann man mal schauen, was sind denn wirklich die Abschläge, die es beispielsweise gibt für bestimmte Energieeffizienzen oder für bestimmte Heizungsarten. Und ja, du hast es jetzt so eingeleitet, es ist politisch, natürlich ist das ein politisches Thema, aber es ist natürlich auch ein Anlegerthema, weil man stellt sich natürlich die Frage, was kaufe ich denn da noch? Kaufe ich jetzt die ganz alten Immobilien, sollte ich da lieber die Finger von lassen? Oder kaufe ich jetzt lieber die neuen Immobilien oder die bereits sanierten Immobilien? Und von daher gibt es schon ein paar Hinweise.
Wobei natürlich, an dieser Stelle möchte ich hinzustellen, diese ganze Geschichte von wegen, naja, so objektiv und so, ne? Am Ende geht's ja immer um die Frage, was der Markt glaubt. Und das wird natürlich geprägt von dem grünen Narrativ so. Also mal völlig unpolemisch, es ist einfach genau das. Also es gibt ja auch so Anlagecluster, wo man gesagt hat, wir nehmen, einen Index, wo nur noch Unternehmen drin sind mit ihren Aktien, die auch eine Nachhaltigkeitsstrategie haben. Und oh Wunder, die performen besser. Das ist ja aber keine Herleitung für Umweltschutz wirkt, sondern für viele Anleger glauben, dass Unternehmen, die eine Nachhaltigkeitsstrategie haben, halt einen besseren Stand am Markt haben, wenn es um Refinanzierung, Kapital, also Aktienmarkt geht. Also insofern geht es ja auch hier darum, dass die Leute glauben, wenn ich ein energiesaniertes Haus habe, dann stehe ich besser da. Das ist ja kein, naja, self-fulfilling prophecy wollte ich. Eigentlich darauf wollte ich hinaus, weißt du, wenn du es laut genug erzählst, dass es so sein muss, dann fangen die Leute an, das auch zu kaufen, oder?
Das ist natürlich ein interessanter Punkt, da ist auch was dran, klar, du kannst so ein Hype natürlich auch schüren, ne?
Behavioral Economics, ne? Das Thema Herdentrieb.
Genau. Also wenn die Politik jetzt sagt, wir brauchen alle Bunker und die Bunker sind zu knapp und wir bauen dann Bunker, dann kann das natürlich super funktionieren erstmal. Und dann muss man mal gucken, wie es dann in der Realität nachher ist und wie viele man wirklich braucht. Also das sind natürlich Themen, die getrieben werden können. Das ist jetzt vielleicht auch ein blödes Beispiel, aber...
Ja, nee, das mit den Bunkern finde ich eigentlich ganz schön, gerade auch wegen der Energieeffizienz. Da hast du ja dicke Wände und so.
Nein, aber klar, da steckt was drin, aber es ist natürlich schon auch die Frage... Naja, rechnet es sich, ne? Im Endeffekt auch die Frage, die natürlich auch dahinter steht, ist, naja, soll ich es direkt kaufen, das energieeffiziente Gebäude, oder soll ich es selber sanieren? Ja, das sind ja auch Fragen, die man sich da durchaus stellen kann.
Ja, also und wenn der CO2-Preis erstmal so richtig zuhackt, dann wird natürlich auch sozusagen das nochmal eine neue Preisrealität geben, in der die Sanierung ernsthaften Sinn macht. Aber im Moment ist es vor allen Dingen der Narrativ, oder? Also klar sind alte Häuser nicht so energieeffizient und Energie ist immer teuer und so, aber egal, lass uns gucken. Der Hintergrund der Studie ist jetzt beleuchtet. Wir haben also dieses grüne Narrativ, das da Herdentrieb im Käufermarkt auslöst. Und das können wir jetzt nämlich sehen. Was sind die Ergebnisse? Erzähl, Michael.
Also, das erste Ergebnis ist, wenn du eine Energieeffizienzklasse A erreichst, dann sind die Preise im Durchschnitt 364 Euro pro Quadratmeter höher als bei Immobilien der Energieeffizienzklasse D und E. Also D und E, das ist so ungefähr so gerade Grenzwert für, ich kann noch eine Wärmepumpe einbauen, habe aber noch einen höheren, deutlich höheren Energieverbrauch als bei A. So, das macht schon mal 364 Euro pro Quadratmeter aus. Dann gibt es, wenn du nur die Klasse B, C erreichst, ist das gegenüber D, E ein Aufschlag von 160 Euro pro Quadratmeter. Also das heißt, höchste Energieeffizienzklasse wird tatsächlich nochmal deutlich höher bewertet. Was aber auch interessant ist, was die Kollegen hier vom IFW festgestellt haben, wenn du D und E vergleichst und F und H vergleichst, also das heißt F bis H, das sind so die schlechtesten, ja, mit Ölkessel und ungedämmt, da gibt's kaum Abschlag, ne? Also die sind relativ gleich.
Sind die Ölkessel ungedämmt oder?
Die Immobilie, ne? Die Immobilie ist ungedämmt, größtenteils. Deutlich höhere Energieverbrauch, gibt's aber eben kaum Abschlag tatsächlich. Was auch spannend ist, sie haben das dann nochmal genauer ausgedifferenziert, was so das Heizungssystem, also alleine das Heizungssystem bedeutet. Und ein grünes Heizungssystem, so titeln sie das selber, ein grünes Heizungssystem, vor allen Dingen die Fernwärme, gibt dann einen Aufschlag nochmal von 34 Euro pro Quadratmeter gegenüber solchen mit Standardheizungssystemen, das ist Gas, während du eben 29 Euro Abschlag pro Quadratmeter für die Ölheizung hast. So, und das Ganze findet sich auch nochmal in der Weise auch für den Mietwohnungsmarkt. Also das heißt, wenn du...
Kurze Zwischenfrage, absolute Preise, ist das irgendwie prozentual gemessen? Also
nee, das ist pro Quadratmeter.
Ja genau, aber das sind ja 29 Euro oder sowas. Prozentual ist das wie im Schnitt? Gibt es dazu eine Prozentangabe oder nur eine
Euroangabe? Nee, habe ich jetzt nicht. Das müsste man... Okay.
Weil das wäre interessant, ne? Also 29 Euro in München ist irgendwie zu vernachlässigen und irgendwie so...
Ja klar, das ist natürlich gemittelt quasi über diese 19 Standorte. Da sind die großen natürlich schon drin. Naja, es ist, ich meine, 29 Euro der Quadratmeter, also bei zwei, also hast du 100 Quadratmeter, sind das 2.900 Euro. Das ist jetzt auch nicht riesig viel, ne? Also 100 Quadratmeter Immobilie, die ja so typischerweise, naja, was kostet die in Hamburg? Hast du schon 500.000 Euro?
Wow.
Ja.
Eher mehr, aber ja.
Vielleicht auch, ja, aber ne, also wenn du es dann in Relation siehst, 2.900 Euro zu Kaufpreis von 500.000 Euro.
Also hast du nicht immer über Grenzwerte bei Haushalten gesprochen, die dann gerade in der Lage sind oder eben auch nicht? Kannst du nicht sagen, 2.9 ist nichts.
Natürlich ist 2.9 auch Geld, aber es ist jetzt im Verhältnis zu den 364, da macht das dann natürlich schon mehr aus, klar.
Ja, okay.
So, und bei der Miete sieht's ähnlich aus, ne? Da sind es dann 46 Cent pro Quadratmeter mehr für Immobilienklasse A, ne? Das ist also immerhin bei den 100 Quadratmetern 46 Euro im Monat, die du mehr zahlst im Verhältnis zu D. Und wenn du B, C hast, sind es 15 Cent mehr. Also etwa 15 Euro pro Monat, die du dafür zahlen musst. Und, tatsächlich, die Heizungssysteme, die haben aber kaum Einfluss. Bei den Ölheizungen können Sie noch feststellen, naja, 0,04 Cent pro Quadratmeter Abschlag. Also das macht nicht so richtig viel aus.
Darf ich da nochmal dazwischen grätschen? Also könnte man bei den Mieten behaupten, dass das überwälzte Investitionskosten sind? Oder tatsächlich die Bereitschaft, mehr Geld auszugeben? Das ist ein interessanter Unterschied, ne? Also bei den Häuslebauern oder Häuslekäufern kann ich noch verstehen, dass ein quote-unquote grünes System sozusagen ein potenziell sagt, okay, damit spare ich Energiekosten in der Zukunft. Aber bei den Mietern?
Naja, gut, es gibt natürlich beide Wege, ne? Du kannst die Sanierung tätigen und dann auf den Mieter überwälzen. Das sind ja die 8% pro Jahr, beziehungsweise maximal 2 beziehungsweise 3 Euro pro Quadratmeter. Aber du kannst natürlich auch sagen, okay, ich habe jetzt eine sanierte Immobilie, die war vielleicht auch leer vorher und die kann ich jetzt zu einem höheren Preis anbieten. Also das können beides Einflussfaktoren sein.
Okay, aber wir wissen nicht, welcher es ist.
Wir wissen nicht, welcher das ist. Genau.
Gut, dann gehe ich mal von kostengetrieben aus.
Naja, es sind natürlich schon viele Neuvermietungen hier. Ich würde sagen, beides hat einen gewissen Effekt, aber es ist schon natürlich der Vergleich, was kannst du am Markt erzielen? Und ich glaube, mit einer A-Immobilie kannst du schon einen höheren Mietpreis aufrufen als mit einer D- oder E-Immobilie.
Ja, okay, fair enough.
Genau.
Wir glauben alle an was. Und hier ist es das grüne Narrativ. So, weiter. Ergebnisse, sorry.
Genau, also das sind die wesentlichen Ergebnisse. Die Frage ist ja, was macht man damit jetzt, ne? Wie ist das jetzt zu interpretieren? Also erstmal muss ich sagen, fühle ich mich bestätigt, fühlen wir uns bestätigt. Wir haben eine ähnliche Analyse, ja, die ganz aufmerksamen Hörer wissen es. Ich glaube Anfang des Jahres, ja, ungefähr Anfang diesen Jahres, haben wir eine Analyse gemacht mit Inseratsdaten, die zu einem ähnlichen Ergebnis gekommen sind, nämlich auch, dass eben A-Immobilien deutlich teurer sind, gegenüber D und dann zwischen D und G, aber gibt es kaum Abschläge. Und das ist interessant, dass sich das hier bestätigt. Was man auch sagen kann, wenn man jetzt mal diese A-Immobilien und D-Immobilien vergleicht, das weisen auch die Autoren nach, die sagen, naja, das sind im Prinzip die Sanierungskosten. Also wenn du jetzt eine D-Immobilie von A sanierst, dann musst du etwa diese 364 Euro pro Quadratmeter auch aufwenden, damit du auf den entsprechenden Standard kommst. Ja, also insofern scheint da einfach eine gewisse Markt... Ja, letztlich die Sanierungskosten sind eingepreist in den Markt. Ja, das ist also ganz, ganz interessant. Interessant finde ich auch, dass das Thema Heizungssystem eigentlich kaum so eine große Bedeutung hat. Wenn wir uns klar machen, was alles diskutiert wurde mit dem Heizungsgesetz etc., scheint das jetzt aber keine so Riesenrolle im Markt zu spielen. Also die Energieeffizienz, ja, die hat eine Bedeutung. Aber das Heizungssystem an sich nicht. Vielleicht geht man da auch davon aus, naja, zukünftig kann ich auch die Wärmepumpe vielleicht auch günstiger einbauen. Ich muss einfach nur entsprechend warten. Vielleicht ist man auch gegenüber Fernwärme ein bisschen skeptisch, ja, dass der Zuschlag gar nicht so groß ist, denn das ist ja auch ein Thema, das viele nicht so auf dem Schirm haben. Fernwärme ist jetzt sehr gepusht über das Gebäudeenergiegesetz, weil du dann quasi keine Heizung einbauen musst. Aber wir wissen auch, Fernwärme ist typischerweise eine ganz teure Energie, weil du bist ja nicht mehr im Wettbewerb. Du bist deinem Versorger auf Gedeih und Verderb ausgeliefert und tatsächlich führt das in der Regel dazu, dass die Kosten auch höher sind. Also auch das mag ein gewisser Effekt sein hier. Also von daher sind das schon spannende Ergebnisse, die aber eigentlich frühere Ergebnisse auch irgendwo bestätigen.
Wie werden sie denn vom Institut der Weltwirtschaft in Kiel interpretiert? Also was sagen denn die Jungs dazu? Was ist der wesentliche Effekt? Also wenn wir hier im Wesentlichen über Kosten sprechen, ist der Effekt ja eigentlich null. Weil wenn du es machst, dann hast du halt eine höhere Preisbereitschaft, aber wenn du es nicht machst, dann ist halt die Investitionssumme genau die Differenz. Das heißt, eigentlich ist sozusagen das irgendwie am Horizont eine Notwendigkeit, und da ich das jetzt ablesen kann über die Energiestandards, mache ich das oder mache ich das nicht oder weiß, ich muss es noch machen, also ist der Effekt null, kann man das so sagen?
Ja, also die Kollegen sind schon ein bisschen optimistischer, was das Thema angeht, nach dem Motto, naja, man sieht, dass sich das eben lohnt und dass es entsprechend dafür einen Preisausschlag gibt. Ich würde ja sagen, ich finde den Unterschied zwischen A und D gar nicht so spannend. Ich finde nach wie vor den Unterschied zwischen D und G so spannend, weil man einfach sagen muss...
Du hast einfach ein Herz für Ramschimmobilien.
Nein, aber mit D bist du halt auch schon relativ weit, ne? Also das ist nicht so ein schlechter Standard. Du hast die 120 Kilowatt pro Quadratmeter und Jahr. Das ist ein ordentlicher Standard und es reicht aus, um einfach irgendwann auf eine Wärmepumpe umzustellen, ohne weitere große Kosten. Also von daher ist das ein sehr, sehr spannender Befund. Und was eben auch spannend ist, das fand ich besonders interessant, die haben auch nochmal genauer geschaut, wie sieht das denn aus von der Art des Energieausweises? Also es gibt ja in Deutschland mehrere Arten von Energieausweisen. Es gibt den Bedarfsausweis, das macht ein Gutachter, der sagt, was sollte die Immobilie theoretisch verbrauchen an Energie. Dann gibt es den sogenannten Verbrauchsausweis, der beruht auf Verbrauchsdaten. Und wenn man eben sich das anschaut, wenn du einen Bedarfsausweis hast, ist der Verkaufsaufschlag deutlich höher, als wenn man einen Verbrauchsausweis hat. Ja, das kann man sagen, okay, der Verbrauchsausweis wird nicht so richtig ernst genommen. Da ist natürlich auch immer so die Gefahr, also es gab früher immer so die Beispiele, naja, wenn du jetzt eine Wohnung hast und da wohnt ein Student und der Student ist vielleicht nur 5 Monate da oder 8 Monate, dann ist das natürlich eine deutliche Verzerrung im Energieverbrauch. Also deswegen, es scheint tatsächlich so, dass der Verbrauchsausweis damit weniger Vorteilen verbunden ist. Und sie haben eben auch festgestellt, es gibt ganz viele Immobilien, da gibt es gar keinen Ausweis, ja, obwohl das eigentlich vorgeschrieben ist. Auch das ist ein interessanter Befund.
Ich mache mich nochmal unbeliebt. Du weißt ja, ich bezichtige die grüne Landschaft immer ein wenig der Gutachterindustrie-Begünstigung. Weil man braucht ja für alles irgendwie ein Zertifikat. Jetzt braucht man auch einen Ausweis, ne? Diesmal ist ein Energieausweis, der dann irgendwie im Geld ist. Und wie du gerade gesagt hast, die grüne Versorgungspräferenz, Fernwärme, führt zu Monopolbildung im Energieversorgermarkt, wenigstens zu fehlendem Wettbewerb. Kann man sagen, dass trotz aller Euphorie hier eine höhere Preisbereitschaft zu treffen, mittelfristig auch die ein oder andere Gefahr lauert durch Zertifikatehandel, die der Energieausweis heißen, und auch einer Energieversorgerlandschaft, die gar nicht mehr so gut ist, weil man nicht mehr wechseln kann, wenn man da so drin hängt? Also ich meine, ich habe, kann man ja auch bei Wikipedia nachlesen, mal bei Vattenfall gearbeitet. Und da fanden wir das ja auch ganz gut mit der Fernwärme und 200.000 Haushalten, die da so an ein Kraftwerk angeschlossen waren oder so. Also verstehst du, es hat ja dann auch Skaleneffekte und so, und man kann mit dem Preis ein bisschen rumspielen. Das ist ja eigentlich nicht im Sinne dessen, was da jetzt sozusagen euphorisch draus abgelesen wird. Yippie, wenn ich einen guten Energiestandard habe, dann habe ich eine höhere Preisbereitschaft im Markt. Also ist ja genau der entgegengesetzte Effekt eigentlich. Darüber redet aber wieder keiner. Also deswegen rede ich drüber. Es tut mir leid, dass alle Grünen sich jetzt wieder auf die Füße getreten fühlen, aber lass uns doch mal über die Fakten reden, oder?
Ja, also das ist natürlich schon ein Thema, ne? Ich glaube, das ist bei der Fernwärme, wird das nicht richtig adressiert. Also wenn man jetzt einfach Fernwärme mit anderen Energieträgern vergleicht, muss man einfach sagen, Fernwärme ist relativ teuer, ne? Und ich finde es nicht gewagt zu sagen, es hat mit der Konkurrenzsituation auch zu tun. Und das ist natürlich ein Thema, das wir uns ja zukünftig einkaufen. Man kann natürlich sagen, okay, wenn ich ganz wenig Energie verbrauche, tut es mir das auch nicht weh, ne? Dann brauche ich eben auch nur ganz wenig.
Das ist die CO2-Zertifikate-Logik.
Ja, gut, klar. Also das ist ja, dass wir über CO2-Preis letztlich steuern wollen. Das ist letztlich das, was wir vorhaben.
Wenn ich nur ganz wenig verbrauche, dann ist es mir egal.
Richtig, genau. Ich weiß auch nicht, ob die Grünen jetzt per se die Fernwärme nur unterstützen. Also ich glaube, das Mittel der Wahl ist natürlich schon die Wärmepumpe eigentlich, ne? Die Wärmepumpe, die, wo du eben ja mit ein bisschen grünem Strom am besten das Ganze betreibst und dann heizen kannst. Und ich glaube, das ist das, was sich auch am Ende durchsetzen wird. Und es gibt da ja auch gute Entwicklungen. Ne? Also die werden leistungsfähiger, werden günstiger. Und ich glaube, dann wird sich das auf Dauer auch irgendwo rechnen. Aber klar, es ist ein Thema. Bei dem Energieausweis, da bin ich, glaube ich, ein bisschen anderer Meinung als du, weil wir brauchen schon eine gewisse Transparenz. Ja? Also ich muss, wenn ich möchte, dass das ganze Thema oder damit das Thema wirklich auch angenommen wird und damit man danach vielleicht auch sein Handeln irgendwo auslegt, braucht man einen Energieausweis, der einem eben sagt, naja, mit welchem Verbrauch muss ich denn rechnen? Das haben wir heute auch bei den Kühlschränken und das haben wir bei vielen anderen Geräten. Aber bei Immobilien, wo es halt wirklich wichtig ist und wo der Verbrauch ja riesengroß ist, da ist es mitunter einfach nicht sauber abgegrenzt und unterschieden. Da haben wir immer noch einen gewissen Wildwuchs. Und das zu vereinheitlichen, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ob das dann immer teuer sein muss und ob das immer über so einen aufwendigen Gutachter sein muss, ich glaube, das kann sich schon standardisieren. Aber mehr Transparenz finde ich da auf jeden Fall schon mal gut.
War ja auch unser letztes Thema, ne? Die Skalierbarkeit in der Fassadengestaltung. Also und wenn die Häuser dann alle gleich aussehen, genauso wie die Kühlschränke, dann kriegt man bestimmt auch Skaleneffekte hin bei diesen Energieausweisen, oder?
Ja, das ist ein Vorteil des seriellen Bauens, dass du den Energieausweis direkt mitkriegst, genau.
Und man kann ihn sogar auch unter Laborbedingungen dann wirklich testen. Nicht so schlecht. Okay, ich verstehe. Also du bist nicht nur Kommunist, du bist ein grüner Kommunist. Das ist okay. Aber jetzt lass uns nochmal reden über die Ergebnisse, die ja trotzdem für Anleger wirken. Dann haben wir drüber gesprochen, hat es eine Wirkung? Also es hat eine Preiswirkung. Aber was sind deine 3,5 Ideen dazu? Was resultiert daraus für den Anleger?
Ich meine, wenn man das Ergebnis jetzt mal sieht, wenn du eine A-Immobilie kaufst, ja, damit ist man wahrscheinlich relativ safe, muss nicht mehr groß sanieren etc. Aber im Prinzip zeigen die Ergebnisse ja, das ist alles eingepreist. Also wirklich eine extra Rendite bekommst du nicht. Ich finde deswegen diesen Unterschied zwischen D und G viel spannender, wo es kaum Unterschiede gibt. Und würde ich sagen, naja, dann lohnt es sich doch eigentlich eher in diesen Bereich zu investieren. Das heißt, wenn ich eine Immobilie kaufen will, macht es wahrscheinlich Sinn, in diesem Segment zu fischen. Ja, ich brauche wenig Sanierungskosten aufwenden. Ich muss vielleicht die Heizung nochmal umstellen, habe da aber sicherlich keine so großen Themen. Spannend finde ich auch dieses Thema mit den Verbrauchsausweisen, Bedarfsausweisen und dass es manchmal keine Info gibt. Das zeigt für mich eigentlich, dass derjenige, der sich da gut auskennt, immer noch auch gewisse Chancen hat. Ja, also wenn jetzt eine Immobilie mit Verbrauchsausweis nicht so viel teurer ist im Durchschnitt, ja, trotz gleicher, das ist ja wichtig, die Kollegen haben ja eine sehr saubere Analyse durchgeführt. Also die führen ja auch ein hedonisches Verfahren durch, das heißt, sie bereinigen um Lageeffekte, um Qualitäten etc. Das heißt, unter sonst gleichen Bedingungen hast du, nur weil du einen Verbrauchsausweis hast, einen geringeren Preisaufschlag als bei einem Bedarfsausweis. Und das ist natürlich was für den kundigen Investor, der sich sowas zunutze machen kann. Das heißt, es lohnt, glaube ich, schon für Investoren, die sich da genügend auskennen, genauer zu schauen, naja, welche älteren Immobilien sind denn da am Markt, die aber einen guten Zustand haben, einen besseren als vielleicht der Verkäufer auch annimmt und damit eben auch eine entsprechende Rendite dann erzielen können. Ich glaube, das ist tatsächlich das, was man hier rauslesen kann.
Und man kann das natürlich auch bei der Preisverhandlung als Argument nehmen und sagen, hör mal zu, du hast hier einen Energiestandard, der ist gar nicht mehr auf der Skala. Was glaubst du denn, was das noch wert sein kann? Da musst du aber schon noch mal hier locker 50% runter mit dem Preis.
Also den Punkt finde ich jetzt auch noch mal wichtig. Es gibt ja so teilweise die Überzeugung, naja, diese ganzen G- und H-Immobilien, das ist ja alles Schrott. Tatsächlich, wenn wir uns diese Wohnungsknappheit mal anschauen, die wir haben, in den meisten Ballungsgebieten, aber auch weit darüber hinaus, dann muss man einfach sagen, wir werden auf diese Immobilien gar nicht verzichten können. Ja, das heißt, wir brauchen ja irgendjemanden, der die auch saniert und ertüchtigt und letztlich in die Zukunft führt. Das ist ja auch nicht nur energetische Sanierung, es geht ja auch darum, die Immobilien dann auch zu modernisieren, komfortabler zu machen. So, und ich glaube, dass da nach wie vor viele Investmentpotenziale liegen. Ja, nicht nur natürlich für den kleinen Investor, sage ich mal, sondern natürlich auch für die ganze Mehrfamilienhäuser haben, viele Mehrfamilienhäuser kaufen, die dann vielleicht in Serie sanieren wollen. Also all das sind nach wie vor große Möglichkeiten.
Da war sie wieder. Deine Produktionsstraße für die einheitliche Gestaltung der Nachbarschaft. Genau das wollte ich vorhin noch angeführt haben. Die Fernwärme ist ja auch unter dem Gesichtspunkt der Stadtentwicklung ein ganz besonderes Schmankerl. In Hamburg gibt es jetzt diverse Ecken, wo das auch oberirdisch verlegt wird. So wunderschön wie in Berlin. Ach ja, was scheuen diese Fernwärmerohre. Nein, okay, aber ich muss nochmal eine Lanze brechen. Ich lästere ja immer so über die Wärmepumpe. Unser Haus hat ja nun auch eine und tatsächlich, wir waren ja vorher im Altbau. Der Unterschied war schon auch krachend. So ist nicht. Also ist nicht so, dass es nicht funktioniert insofern.
Du kannst dich jetzt halt nicht mehr nach draußen setzen, ne, weil es so laut ist.
Ja, genau. Also ich als meine Nachbarn wär echt sauer, wenn ich abends noch mit dem Hund gehe und das Ding ist an, dann denke ich manches Mal, Hut ab, alle Achtung, die haben wirklich starke Nerven, aber bislang keine Klage.
Nein, die
Klage
sind auch wesentlich leiser geworden.
Okay, das heißt, ich muss jetzt nochmal nachrüsten, das kann ja auch nicht im Sinne der Nachhaltigkeit sein. So, aber jetzt nochmal politisch werden. Wir wollen ja politisch auch sein, weil darum geht's ja bei dieser ganzen grünen Kampagne. Geht's ja darum, glaube ich das oder glaube ich das alles nicht? Und im Moment glauben wir das und dann hat's einen Preiseffekt. Aber was glaubst du? Ich meine, die haben uns ja jetzt gerade Neuwahlen angekündigt, den kältesten Bundeswahlurnengang seit langen Jahren. Mitten im Februar müssen wir jetzt also uns neu entscheiden. Ich weiß noch gar nicht ganz genau, was ich davon halten soll. Weil es ist ja nicht besser geworden. Ich habe jetzt nicht einen neuen Favoriten entdeckt. Ich weiß nicht, ob du den entdeckt hast. Aber was passiert denn mit den politischen Anliegen für diese Sanierung? Was glaubst du? Also ist das jetzt irgendwie, wird an dieser Strategie festgehalten oder gibt es jetzt ganz neue Ideen? Also Wärmepumpe raus, irgendwas ganz anderes. Was meinst du?
Also ich finde mega spannend, dass ich jetzt gerade aus Unionskreisen immer wieder höre, dass man doch überlegt, auf dieses Thema Energie oder von diesem Thema Energieeffizienzklassen abzurücken, sondern sagt, okay, lasst uns doch einfach zukünftig auf die CO2-Emissionen schauen. Wie viel CO2-Emissionen werden denn da verursacht? So, und danach dann eben Klassifizierungen zu machen, und daran vielleicht auch Förderung auszurichten. Und das bietet natürlich ganz, ganz große Chancen. Wenn ich jetzt von dieser D-Immobilie spreche, ne, und die betreibst du jetzt mit einer Wärmepumpe und die Wärmepumpe wird mit grüner Energie betrieben, dann bist du klimaneutral. Ja, dann hast du keine CO2-Emissionen mehr. Du brauchst vielleicht ein bisschen mehr grüne Energie, ja, aber du hast keine CO2-Emissionen. Und das wäre natürlich dann schon auch ein gewisser Gamechanger in diesem ganzen Spiel. Und aus meiner Sicht auch richtig. Ja, wenn wir uns mal ein bisschen mutig sind und in die Zukunft schauen, irgendwann werden wir dieses Thema Energiekrise auch hinter uns lassen. Irgendwann werden wir auch wieder genug Energie haben, auch grüne Energie haben. Und dann spielt es vielleicht auch gar nicht die Rolle, ob ich nun ein 55er Haus habe, ob ich ein 40er Haus habe oder ob ich ein 100er Haus habe. Ne? Und von daher wäre das schon schlau, wenn wir da tatsächlich von wegkommen würden. Und das wirklich Spannende wäre dann natürlich auch, ich könnte dann theoretisch ja auch im Neubau davon abrücken. Das heißt, ich könnte auch wieder ein Haus, der EH100 Haus oder EH70 Haus bauen und baue einfach eine Wärmepumpe ein und bin dann auch klimaneutral. Also das könnte tatsächlich spannend sein. Ich bin mal gespannt, ob man da wirklich so weit geht. Aber möglich halte ich's.
Darf ich da auch nochmal eine Frage stellen?
Na klar.
Wo soll denn der ganze Grünstrom herkommen?
Naja, wir bauen ja wie verrückt. Wir bauen ja Windenergie, wir bauen Solarenergie.
Ja, aber wir schließen das ja nicht an.
Naja, schon. Also der Anteil grüner Energie ist ja deutlich gestiegen über die letzten. Das war jetzt ein Schmankerl für die Videogucker. Der Anteil grüner Energien ist ja deutlich gestiegen. Wir sind ja schon bei 50% teilweise darüber. Und das geht letztlich ja weiter. Also Ich denke, da werden wir schon vorankommen und es dauert ein paar Jahre noch, aber wir sind da schon weiter.
Also auf jeden Fall gibt es schon manchmal über 50% als grün geltende Energie, was ja am Ende wieder ein Zertifizierungsthema ist, ne? Also wann darf ich die Energie, die ich verkaufe, als grün klassifizieren. Das heißt, auch da wieder Zertifikatehandel. Das muss dann jemand begutachten. Ich sag nur, das ganze Thema Gutachterindustrie verlässt irgendwie diesen grünen Hauch von Initiierung dieser Politik nicht so richtig, oder?
Also man muss ja einfach sehen, dass das wird so oder so kommen. Ne? Der Zertifikatehandel, dass der Gebäudesektor in den Zertifikatehandel einbezogen wird, ist gesetzt. Ich glaube ab 2028, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe. Und das heißt dann eben auch, dass dann natürlich die Energie, die CO2 enthält, deutlich teurer wird. Wir haben im Moment einen CO2-Preis von 45 Euro, kann auch schnell auf 100 Euro dann steigen. Ja, gibt Szenarien, die sagen, bis zu 300 Euro sind möglich, und dann hat das natürlich schon einen gewissen Effekt. Aber nochmal, das mit den Energieeffizienzklassen, das wäre natürlich wirklich spannend. Ne? Wenn einfach der Markt entscheiden kann, auch im Neubau, was rentiert sich denn wirklich, was ist denn sinnvoll? Und wenn man sich klar macht, dass heute ein Energie, also der Sprung von 70, von EH 70 auf EH 55 bei den Gebäuden, hat bei einem typischen Einfamilienhaus zu 15.000 Euro Mehrkosten geführt. So, und wenn du jetzt da einfach ein paar Schritte zurückgehen kannst, könntest du natürlich auch deutlich günstigere Neubauten anbieten. Und du könntest auch sagen, okay, ich muss nicht mehr jedes Gebäude auf A sanieren. Es reicht eben auch B, C oder D sogar. Hauptsache, ich kann eben die erneuerbaren Energien einsetzen. Also deswegen, das ist schon ein Riesensprung, der da vielleicht kommt, aber mal gucken.
Aber das ist genau, wonach ich frage, ne? Du hast gesagt, der Zertifikatehandel auf 27 ist gesetzt. Ich würde sagen, es ist Gesetz. Und der Gesetzgeber wird ja nun neu gewählt. Und die Frage, die sich ja stellt, ist es denn gesetzt oder ändern sich die Rahmenbedingungen wieder ganz doll? Ich meine, da war gerade eine Bundesregierung dabei, die Schuldenbremse zu kippen oder irgendwie wegen fadenscheiniger Argumente irgendwie. Verstehst du, es gibt ja im Moment immer weiter die Möglichkeit, und du bist natürlich ganz tief drin in den Energieklassen und sagst, der Sprung von der einen auf die andere, das ist eigentlich interessant und hier kann der Markt entscheiden und so. Klar, wenn er sich das auch ganz genau so anguckt. Aber die Frage, die ich stelle, ist, hältst du es für möglich, dass da politisch so ein Wirbelwind durch die Lande zieht, dass sich das nochmal alles neu rüttelt?
Also das, was auf EU-Ebene vereinbart ist, das ist schwierig daran zu rütteln. Das muss man einfach sehen, und das glaube ich auch tatsächlich nicht. Und ich glaube auch nicht, dass das Klimaschutzziel an sich in Frage gestellt wird, aber es wird zunehmend der Weg dahin in Frage gestellt. Und das Spannende ist natürlich, wenn solche größeren Reformen kommen, bleiben dann die Preisaufschläge eigentlich in der Weise noch da. Insofern kann man sogar schlussfolgern und sagen, naja, wenn ich jetzt so eine A-Immobilie habe, es kann auch ein gewisses Risiko dabei sein, weil irgendwann der Markt vielleicht sagt, naja, da seid ihr auch ein paar Schritte zu weit gegangen. Das brauche ich gar nicht. Aber das ist im Moment noch Spekulation.
Okay, ich find's auch total spannend, weil auch gerade vor dem Hintergrund, dass wir gerade analysieren, warum wir eigentlich gerade wieder zum Schlusslicht der Wirtschaftsfähigkeit oder Wirtschaftskraft werden, ist ja das Thema Energiepreise eins der treibenden Themen. Offensichtlich kommen ganz viele Analysen dazu. Insofern, dass da an den im Energiepreisen, und dazu gehört ja der Zertifikatehandel, dazu gehört die Sanierung, die Zertifizierung, all das gehört da rein, dass da gedreht werden muss, möglicherweise, um überhaupt unsere volkswirtschaftliche Leistungsfähigkeit zu sichern, kann natürlich auch hier Rückkopplungseffekte haben. Wir werden es sehen. Wir werden darüber berichten. Wir werden es am Auge behalten. Michael ist auf jeden Fall großer Fan von diesem Ergebnis. Das halten wir mal so fest. Ich danke dir da draußen fürs Interesse. Für den Fall, dass du eine Frage hast, die wir jetzt hier nicht beantwortet haben, schreib sie mir bitte gerne per E-Mail. Die E-Mail-Adresse unten in den Shownotes. Dir, Michael, danke ich für das Hereinbringen und Kommentieren und Einordnen dieser Studie der Kollegen aus dem Weltwirtschaftsinstitut in Kiel. Und dann würde ich sagen, macht es richtig gut. Wir sehen uns. Nein. Na doch, wenn ihr auf YouTube vorbeikommt, dann sehen wir uns sogar das nächste Mal. Ansonsten hören wir uns das nächste Mal. Wir freuen uns auf euch. Bis dahin, alles Gute und tschüss.
Tschüss zusammen.
Du suchst einen Finanzpartner für deine Kapitalanlage? Dann sprich mit der Interhyp. Von der Planung bis zum Abschluss stehen dir die erfahrenen Experten für Baufinanzierung zur Seite. Mit einem Team, das auf Immobilien als Kapitalanlage spezialisiert ist. Informiere dich jetzt auf www.interhyp.de.